HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Wir glauben, dass die Virusepidemie die chinesische Wirtschaft im ersten Quartal des Jahres beeinträchtigen kann. Nachdem aber das Virus unter Kontrolle gebracht sein wird, wird sich die Wirtschaft schnell erholen.
Ursprünglich waren unsere Vorhersagen für die erste Jahreshälfte positiv, mit einem langsameren Wachstum im dritten und vierten Quartal. Aber jetzt können wir diese Annahmen praktisch wieder vergessen.
Wie kriege ich meine Leute zurück? Müssen die in Quarantäne? Wer arbeitet von zu Hause? Wer arbeitet aus dem Büro? Das sind, glaube ich, so die primären Sorgen, die die Firmen umtreiben.
Klimawandel haben wir auch die Notwendigkeit, genauer hinzuschauen und sicherzustellen, dass die Unternehmen zukunftsfest sind.
Die großen Unternehmen haben eigene Experten, die sich mit Wetterphänomenen befassen und über Qualitätsmanagement, Notfallmanagement Vorkehrungen treffen.
Jetzt könnten die Heuschrecken noch den letzten Rest vernichten. Für die Menschen in Somalia eine Katastrophe.
Also ich glaube, die Wirtschaft versucht sich so gut sie kann darauf einzurichten.
Bedrohungen überall. Das Coronavirus hat China weiter fest im Griff. Millionen Städte sind abgeriegelt, Fabriken stehen still, die Menschen dürfen oder können nicht zur Arbeit. Das bringt nicht nur viele Chinesen in existenzielle Not, es lähmt die ganze Nation und die chinesische Wirtschaft. In unserer globalisierten Welt bleibt das Virus nicht in einem Land, ebenso wenig die wirtschaftlichen Auswirkungen. Weltweite Lieferketten funktionieren nicht mehr, was auch deutsche Firmen spüren. Ist das der Preis der Globalisierung? Es gibt Ereignisse, die wir auch mit hochtechnisierten und professionellen Abläufen in einer globalisierten Welt nicht kontrollieren können. Ein Virus führt zum totalen Produktionsstopp. Stürme bringen die Infrastruktur zum Erliegen. Heuschreckenschwärme zerstören nach Regen und Überschwemmungen in Ostafrika gesamte Ernten. Kann eine globalisierte Wirtschaft solchen Herausforderungen schulterzuckend begegnen mit einem So what? Oder sind sie eine Aufforderung, wieder regionaler zu denken und zu wirtschaften? Viren, Stürme, Heuschrecken, die Verwundbarkeit der Wirtschaft, so haben wir getitelt. Wir richten den Blick zunächst nach China. Dort hat das Virus das Land ja voll im Griff. Nach gut einer Woche Zwangsurlaub sollte am Montag eigentlich wieder der Alltag einkehren in China. Doch obwohl in Büros, Fabriken und Behörden seit dieser Woche zumindest theoretisch wieder gearbeitet werden kann, das bevölkerungsreichste Land der Welt ist so weit weg vom Normalzustand wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Unser Korrespondent Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
Vieles bleibt in China weiter geschlossen. Restaurants, Geschäfte und Einkaufszentren zum Beispiel. Grund ist die Sorge vor Ansteckungsgefahr. Außerdem werden fast täglich neue bürokratische Hürden aufgebaut. In Shanghai etwa wird überall, wo Menschen zusammenkommen, kontrolliert. An den Eingängen zu Bürogebäuden wird systematisch Fieber gemessen und es werden Fragen gestellt. Wer hat sich in den vergangenen Wochen wo und wie lange mit wem aufgehalten? Wenn möglich, arbeiten viele Menschen deswegen zunächst von zu Hause aus. Viele Büros sind weiter leer, zahlreiche Betriebe bleiben geschlossen. Sich einen Gesamtüberblick über alle 33 Landesteile der Volksrepublik zu verschaffen, ist bisher nicht möglich.
Verschiedene Regionen sind unterschiedlich vom Coronavirus-Ausbruch betroffen und haben entsprechend verschiedene Maßnahmen ergriffen.
Jens Hildebrandt, Geschäftsführer der Deutschen Handelskammer in Peking.
Die führen zum Beispiel dazu, dass die Zugänge zu den Fabriken gesperrt sind, die Mitarbeiter teilweise nicht in die Firmen kommen können. Das ist zum Beispiel im Großraum Shanghai in vielen der deutschen Unternehmen der Fall.
Besonders stark betroffen ist von den Folgen des Coronavirus der Dienstleistungssektor in China. Einzelhandel, Gastronomie und auch Fluggesellschaften. Denn viele Verbindungen innerhalb Chinas und ins Ausland wurden gestrichen. Doch die Folgen des Virus betreffen zunehmend auch andere Wirtschaftszweige. Hu Xingduo, Wirtschaftsprofessor an der Technischen Universität Peking. Auch die Auswirkungen auf die Industrie sind sehr groß. Wegen der vielen Straßensperren und Kontrollen können etwa Rohstoffe nicht mehr frei transportiert werden. Viele Firmen haben also Probleme, ihre Produktion wieder hochzufahren. Das wird zu einem Minus bei den Bestellungen aus dem Ausland führen. Das ist eine problematische Situation für China. Exportsektor. Nicht nur bei der Belieferung mit Rohstoffen und Bauteilen hakt es in China zurzeit, auch Arbeiter und Angestellte können sich plötzlich nicht mehr frei bewegen. Um die Krise in den Griff zu bekommen, müssen also erst einmal ganz grundlegende Dinge geklärt werden, sagt Jens Hildebrand von der Deutschen Handelskammer in Peking.
Wie können Mitarbeiter ihre Fabriken erreichen? Wie können die Zulieferungen in die Fabriken reinkommen? Wir haben Bilder gesehen von Straßen zu Industriezonen, die erstmal gesperrt und kontrolliert werden. Von daher ist das im Moment für die deutschen Unternehmen in China die größte Aufgabe zu ordnen. Wie kann ich sozusagen die Logistik und die Funktionsweise der Fabrik wiederherstellen?
Noch ist es zu früh, eine erste Bilanz zu ziehen, aber klar ist schon jetzt, die Coronavirus-Krise wird Chinas Wirtschaftswachstum deutlich bremsen. Im ersten Quartal werde das chinesische Inlandsprodukt sogar schrumpfen wegen des Coronavirus, sagt Wirtschaftsprofessor Hu Xingdou voraus. Und falls die Krise im zweiten Quartal des Jahres weitergeht, wird Chinas Wirtschaft die gesamte erste Jahreshälfte überschrumpfen. In diesem Fall würde Chinas Wirtschaft dann 2020 insgesamt um maximal 4% wachsen, wenn sie überhaupt noch wächst. Bis zu Beginn der Coronavirus-Krise rechneten die meisten Analysten noch mit einer Wachstumsrate von rund 5,8% fürs Gesamtjahr. Von dieser Annahme haben sich inzwischen fast alle Experten weltweit verabschiedet.
Wuhan, die am meisten betroffene Region in China, ist ein wirtschaftliches Kraftzentrum, normalerweise. In Wuhan ist der größte Binnenhafen Chinas, ein internationaler Flughafen mit Verbindungen in alle Welt. Es ist ein Verkehrsknotenpunkt. Auch deutsche Firmen produzieren dort. Der Autozulieferer Webasto zum Beispiel, den in Deutschland durch das Virus jetzt viel mehr Menschen kennen, denn Mitarbeiter hatten sich ja nach einem Besuch chinesischer Kollegen dort angesteckt. Danach hat die Firma umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um Ansteckungen zu vermeiden. In den letzten zwei Wochen haben die Mitarbeiter von zu Hause aus gearbeitet. Heute ist die Zentrale von Webasto wieder offen, aber die Standorte in China, wo Webasto ein Drittel des Umsatzes erwirtschaftet, stehen noch immer still. Die Firma Ziel Abeck hat ihren Hauptsitz in Künzelsau im Hohenlohe-Kreis in Baden-Württemberg. Ziel Abeck stellt Ventilatoren für Luft- und Klimatechnik her und auch Antriebsmotoren für Aufzüge, Komponenten, die auch in China gefragt sind. In China hat die Firma 500 Beschäftigte, ist also auch direkt betroffen von den Auswirkungen der Corona-Epidemie, vom Stillstand des Arbeitslebens in China. Rainer Grill ist Leiter der Öffentlichkeitsarbeit von Ziel Abeck. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend, Frau Rink.
Herr Grill, in Ihrem chinesischen Werk durfte auch in den letzten Wochen gearbeitet werden. Wie kam das?
Ja, wir hatten den Auftrag zuerst für das Krankenhaus in Wuhan, das binnen weniger Tage gebaut wurde, Spezialventilatoren zu liefern. Das war dann während der Neujahrsferientage. Da haben wir die 70 Ventilatoren geliefert. Und in der vergangenen Woche, wo noch Produktionsruhe angeordnet war, sollten wir 260 weitere Ventilatoren produzieren für neue Schnellbaukrankenhäuser in Shandong und Shenzhen.
Wir haben im Beitrag aus Shanghai gehört, dass Mitarbeiter Schwierigkeiten haben, überhaupt zu ihren Firmen hinzukommen. Wie war das für Ihre Angestellten?
Wir haben jetzt am Montag wieder geöffnet und haben die Mitarbeiter aufgerufen, zur Arbeit zu kommen. Es sind in der Produktion knapp 50% der Mitarbeiter erschienen. Aber das liegt hauptsächlich an der Vorgabe, wer Urlaub in einer besonderen Region gemacht hat über die Neujahrsfeierlichkeiten, der soll 2 Wochen zu Hause bleiben, quasi in privater Quarantäne. Jetzt gehen wir davon aus, dass die Hälfte der Mitarbeiter, die diese Woche nicht gekommen ist, nächste Woche einfach wieder kommen wird.
Wie sieht das mit den Kontrollen aus? Wie kontrolliert China, ob jemand möglicherweise auch infiziert ist?
Also wir haben die klare Vorgabe, und das wurde auch kontrolliert schon vergangene Woche, ob unsere Mitarbeiter mit Mundschutz ausgestattet sind, ob sie Handschuhe bei der Arbeit tragen. Und wir wurden aufgefordert, mit Temperaturscannern am Firmeneingang zu kontrollieren, ob ein Mitarbeiter erhöhte Temperatur hat.
Wie ist das für Sie zu leisten? Also ist alles reichlich vorhanden? Auch Mundschutz bei der Masse, die da gebraucht wird, hat man ja das Gefühl, das könnte eng werden, wenn kaum produziert wird.
Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, jetzt Mundschutz zu bestellen. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir schon Ende Januar gesagt haben, wir schicken einfach mal 7000 Masken nach China, komme was da wolle, Sicherheit geht vor. Dass wir die jetzt brauchen, ist leider so, es wäre besser gewesen, wir hätten die unnötigerweise hingeschickt. Aber jetzt haben wir tausende von Masken, die wir unsere Mitarbeiter dann die tragen können.
Also 10 Mitarbeiter Ihrer Firma in China konnten arbeiten, konnten diese Ventilatoren für die Krankenhäuser herstellen, die anderen mussten zu Hause bleiben. Welche Auswirkungen hat das für Sie? Welche Kosten sind da entstanden?
Also in der vergangenen Woche, wo das Werk bis auf die 10 geschlossen war, hat uns das rund 2 Millionen Euro gekostet, die vergangene Woche.
Die ganze Woche?
Ja.
2 Millionen. Und wie wollen Sie das auffangen? Wie funktioniert das für eine Firma wie Sie, ein mittelständisches Unternehmen?
Also wir machen 630 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Da gibt es schon immer mal wieder Dinge, die dann eben nicht planbar sind. Da muss man mit umgehen. Angesichts der Situation, dass Menschen krank sind und sterben, ist es noch zu früh, jetzt einfach über Geld zu sprechen. Wir schicken unseren Kollegen nach China ja auch Materialien für umliegende Krankenhäuser, ob das OP-Kittel sind oder Schutzbrillen für Ärzte, weil wir sagen, jetzt muss geholfen werden, die Krankheit muss eingedämmt werden. Und wer das dann irgendwann wie bezahlt, da reden wir dann später drüber.
Sie haben schon sehr früh Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, keine Reisen mehr nach China zum Beispiel für Ihre Mitarbeiter zugelassen. Hat sich das ausgezahlt?
Ja, wir haben das diskutiert sehr früh schon und haben schon Ende Januar gesagt, keiner fliegt nach China, keiner fliegt von China raus. Das ist auch im Unternehmen von den einen belächelt worden und von den anderen, die haben gesagt, ihr macht das Business kaputt. Der Vorstand hat entschieden, keiner fliegt mehr, die Sicherheit geht vor. Und wenn nach einer Woche das so gewesen wäre, dass man sagt, ihr habt überreagiert, ihr wart zu früh dran, ja gut, dann wäre es halt das gewesen. Jetzt ist es leider nicht so. Wir waren früh dran und jetzt ist es leider noch schlimmer gekommen, als wir gedacht haben.
Aber da hatten Sie eine gute Eingebung, das so zu handeln. Haben Sie da so ein Management in der Firma, was sich speziell für solche Krisen rüstet?
Wir sind, obwohl wir mehrere tausend Mitarbeiter haben, doch noch so, dass in so einem Fall sehr eng kommuniziert wird, also zwischen Vorstandsvorsitzenden, der in Nordamerika unterwegs war, zwischen dem Geschäftsführer in China in selbst und auch dann zwischen Deutschland. Das geht ganz schnell in einer Dreier-Tel-Konferenz und dann sagt man, machen wir nicht. Und da werden dann auch nicht viele Gremien irgendwo einbezogen, sondern wird schnell eine Entscheidung gefällt. Das ist der Vorteil vom deutschen Mittelstand.
Schnelle, gute Entscheidungen in diesem Fall. Rainer Grill von der Öffentlichkeitsarbeit der Firma Ziel-Abeck. Dankeschön für die Informationen. HR2 Kultur der Tag. Viren, Stürme, Heuschrecken, die Verwundbarkeit der Wirtschaft. Viren sind ja sehr wandlungsfähig. Das Coronavirus ist eine neue Variante, die man noch nicht gut kennt, verwandt mit dem SARS-Virus. Die Pocken oder auch Blattern genannt, sind auch eine hoch ansteckende Infektionskrankheit, die durch Viren ausgelöst wird. Gegen die Pocken hat man schnell einen Impfstoff entwickelt und dank der flächendeckenden Impfung gelten die Blattern seit 1980 als ausgerottet. In der Bibel kamen sie schon vor.
Da sprach der Herr zu Mose: Geh hin zum Pharao und sage zu ihm: So spricht der Herr, der Gott der Hebräer. Lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen. Wenn du dich weigerst und sie weiter aufhältst, siehe, so wird die Hand des Herrn kommen über dein Vieh auf dem Felde, über die Pferde, Esel, Kamele, Rinder und Schafe mit sehr schwerer Pest. Und der Herr tat es am anderen Morgen. Da starb alles Vieh der Ägypter, aber von dem Vieh der Israeliten starb nicht eins. Aber das Herz des Pharao wurde verstockt, und er ließ das Volk nicht ziehen. Da sprach der Herr zu Mose und Aaron: Füllt eure Hände mit Ruß aus dem Ofen, und Mose werfe ihn vor dem Pharao gen Himmel, dass er über ganz Ägyptenland staube und böse Blattern aufbrechen an den Menschen und am Vieh in ganz Ägyptenland. Und sie nahmen Ruß aus dem Ofen und traten vor den Pharao, und Mose warf den Ruß gen Himmel. Da brachen auf böse Blattern an den Menschen und am Vieh.
Böse Blattern, eine der 10 Plagen in der Bibel. In China ist nach wie vor die Wirtschaft mehr oder weniger lahmgelegt. Wir haben gehört, das Wirtschaftswachstum ist zum Erliegen gekommen. Ob es in diesem Jahr noch aufgefangen werden kann, das weiß man noch nicht. Das hängt jetzt auch von der weiteren Entwicklung ab. Aber auch wenn nur wenige Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert sind, dass China so zu kämpfen hat gegen die Ausbreitung, das spüren wir hier auch. Lars Hofmann aus der Wirtschaftsredaktion hat sich umgehört.
Das Coronavirus hat Auswirkungen bis Frankfurt. 663 chinesische Aussteller hatten sich zur Konsumgütermesse Ambiente angekündigt. Immerhin 37 sind gar nicht erst erschienen. Vor allem aber, viele Besucher sind weggeblieben. 108.000 Menschen kamen in den letzten Tagen zur Ambiente. Ein Minus von 20%. Dabei hat natürlich auch der Sturm Sabine eine Rolle gespielt, teilte die Messe schriftlich mit. Aber
ein Großteil des Besucherrückgangs lässt sich auf den Einfluss von Corona verbuchen. Viele, gerade sehr große deutsche und internationale Handelsunternehmen hatten ein Reiseverbot für ihre Mitarbeiter ausgesprochen.
Ähnlich haben in den letzten Wochen viele Unternehmen bei Reisen nach China reagiert. Der Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck beispielsweise. Merck hat in China 4000 Mitarbeiter. In der besonders stark vom Virus betroffenen Stadt Wuhan und der Region Hubei hat Merck allerdings keine Produktionsstandorte. Hier sind lediglich einige Vertriebsmitarbeiter beschäftigt, teilte das Unternehmen schriftlich mit.
Sie wurden gezielt informiert, im Homeoffice zu arbeiten und auftretende Symptome umgehend zu melden sowie medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Unsere Mitarbeiter weltweit sind derzeit angewiesen, von Dienstreisen von und nach China abzusehen.
So handhaben es viele Firmen. Dabei sind Flüge nach China derzeit ohnehin kaum möglich. Die Lufthansa hat, wie viele andere internationale Airlines auch, alle Flüge von und nach China eingestellt. Die damit verbundene Unsicherheit dürfte viele Konzerne nervös machen. China ist gerade für die deutschen Automobilkonzerne extrem wichtig. So wichtig, dass Daimler-Chef Ola Källenius selbst zum Telefonhörer greift, wenn es um das Coronavirus geht. Das hat er am Dienstag bei der Jahresbilanz gesagt.
Ich telefoniere jeden Tag mit China. Wir haben die Produktion in China in unseren Werken in Beijing gestern gestartet, ein vorsichtiger Ramp-up, aber steht nichts still.
Anfang der Woche ist die Produktion bei Daimler in China also wieder angelaufen. Ob aber wirklich alles reibungslos funktioniert, ist noch unklar. Die Frage ist nämlich auch, ob die Zulieferer wieder liefern.
Deswegen ist es zu früh zu sagen exakt, weil wir reden ja über globale Lieferketten, wann und wie andere Werke davon betroffen sein könnten. Aber unser Einkauf ist mit allen Lieferanten engstens im Tracking, um zu gucken, ob da was passiert. Aber jetzt möchte ich ja jetzt keine exakte Prognose abgeben.
Ähnlich sieht es bei den anderen deutschen Autobauern aus. Insgesamt rund 5 Millionen Autos verkaufen sie pro Jahr in China. Allein der VW-Konzern fertigt gemeinsam mit chinesischen Partnern etwa 4 Millionen Autos im Jahr in China. Eigentlich sollte es am Montag wieder losgehen mit der Produktion. VW wollte den Großteil seiner mehr als 20 Autowerke und Teilefabriken in China wieder hochfahren. So schnell wie beabsichtigt funktioniert das allerdings nicht. Schrittweise soll jetzt Fabrik für Fabrik entschieden werden, wann die Bänder anlaufen. Ziel: Am Montag, den 17. Februar, soll alles wieder normal laufen. So lange lässt auch BMW seine 3 chinesischen Werke geschlossen. Auch viele internationale Ketten haben ihre Läden in China zumindest teilweise geschlossen, prüfen, wo sie nach und nach wieder öffnen, ob überhaupt Personal da ist. Apple, IKEA, Google, Adidas, sie alle waren in den vergangenen Wochen betroffen. Im Moment herrscht vor allem Unklarheit darüber, wie es weitergeht. Ein Problem für viele Unternehmen. Denn China gehört mittlerweile zu den wichtigsten Handelspartnern Deutschlands. Nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages sind rund 5200 deutsche Unternehmen in China aktiv. Die Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland sind besonders exportabhängig. Ralf Wiechers vom Verband der Maschinen- und Anlagenbauer hält den Ball dennoch flach.
Wir haben viele Unternehmen, die in China tätig sind. Wir exportieren sehr viel dahin. Allerdings kann man im Augenblick noch nicht abschätzen, was es im Einzelfall dann bedeutet. Das hängt schließlich davon ab, wie sich der Virus weiter ausbreitet oder ob man ihn in den Griff bekommt.
Ob der Höhepunkt der Erkrankungswelle in China schon erreicht ist oder nicht, noch wissen wir das nicht. Chinas Wirtschaft leidet, das wissen wir. Normalerweise ist die Zeit rund um das chinesische Neujahrsfest eine Zeit, in der besonders viel konsumiert wird. Jetzt mussten die Menschen zu Hause bleiben, Restaurants, Kinos, alles geschlossen, Reisen erschwert. Professor Gabriel Felbermayr ist Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Schönen guten Abend, Herr Professor Felbermayr.
Hallo Frau Rink.
China wurde ja zunächst gelobt von der Weltgesundheitsorganisation für den Umgang mit dem Virus. Inzwischen weiß man, dass am Anfang da schon noch die alten Mechanismen von Vertuschung und Leugnung gegriffen haben. Der erste Arzt, der gewarnt hatte, wurde nicht unterstützt, sondern verhört. Wie ist das mit Informationen über die Wirtschaftslage? Wie transparent gibt sich China da?
Ja, sicherlich nicht transparent genug. Wir haben große Zweifel, was die Qualität chinesischer Wirtschaftsdaten angeht. Da gibt es sehr viele Verdachtsmomente. Die Bruttoinlandsproduktzahlen zum Beispiel, die sind immer sehr, sehr, sehr glatt. Die weisen ganz wenig Schwankung auf. Gleichzeitig sehen wir aber, dass die Exporte und die Importe von und nach China sehr schwankungsanfällig sind. Das passt nicht zusammen. Deswegen sind wir, was die chinesischen Daten angeht, sehr vorsichtig. Und was für die Wirtschaftsdaten gilt, das würde ich sagen, gilt auch für gesundheitspolizeiliche Angaben, Zahlen aus China, bitte Vorsicht.
Aber immerhin, China hat mitgeteilt, dass das Wirtschaftswachstum jetzt erstmal zum Erliegen gekommen ist. Wie abhängig ist China denn vom Wirtschaftswachstum? Was bedeutet es für das Land, wenn die Wirtschaft in diesem Jahr kaum wachsen wird?
Ja, China ist gewohnt an hohe Wachstumsraten. Die waren ja noch bis vor kurzem zweistellig. Jetzt sind sie auf etwa 6% gefallen im letzten Jahr. Heuer wird es deutlich weniger werden, weil das Land ja, jedenfalls die Industrie zurzeit wirklich stillsteht oder weitgehend stillsteht. Und diese gewohnten hohen Wachstumsraten erlauben es natürlich der Führung immer wieder auch, öffentliche Güter auszubauen, soziale Leistungen, die noch sehr niedrig sind in China, hochzufahren, sichtbare Zeichen zu setzen, dass das Wachstum bei den Menschen ankommt. Das ist für die Stabilität des Regimes sehr wichtig. Mhm. Wenn da Zweifel aufkommen, dann ist die Sorge groß, dass das Regime sich nicht halten kann, dass es da zu Aufständen kommt. Das ist in China immer wieder der Fall gewesen. Und wenn Sie jetzt nach Hongkong blicken, dann sieht man, was da möglich ist. Wachstum ist für das Regime in Peking eine Voraussetzung für die Stabilität und für seine eigene Existenz.
China will ja auch nach außen hin Stärke demonstrieren. Dazu zählt auch dieser Aufbau des gigantischen Projektes Neue Seidenstraße. Das ist ja jetzt auch schwierig. Rohstoffe können nicht transportiert werden, Bauteile nicht. Bedeutet das auch für dieses Projekt womöglich eine mindestens Verzögerung?
Ja, mindestens eine Verzögerung. Außerdem gilt, was China ja mit dem Seidenstraßenprojekt tut, ist, es versucht, seine Überschussexporte zu recyceln. Da gibt es sehr hohe Deviseneinnahmen des chinesischen Staates. Die werden im Ausland dann angelegt, in Hafeninfrastruktur, in Schienen, in Energieunternehmen. Und wenn aber diese Überschüsse gar nicht mehr anfallen, weil die Exportmaschine in China zum Stillstand kommt, dann ist das ganze Geschäftsmodell der neuen Seidenstraße in Frage gestellt. Also ich denke schon, dass das Spuren hinterlassen wird. Ich glaube aber nicht, dass die strategische Grundeinstellung der chinesischen Führung im zentralasiatischen Raum, in Afrika, einen größeren Fußabdruck zu hinterlassen, auch mit Hilfe von Investitionen, dass diese Grundeinstellung revidiert wird.
Da wird man einfach nur verzögern. An den Börsen hat sich das Virus ja noch nicht groß niedergeschlagen. Die Meldungen wechseln da ein bisschen von Tag zu Tag. Mal wird eine schnelle Erholung prognostiziert, mal eine lang anhaltende Krise. Wo stehen wir momentan?
Also ich würde sagen, an den Börsen hat man schon Spuren gesehen. Es stimmt, dass die Leitindizes wenig Zeichen zeigen. Aber wenn Sie in bestimmte Werte reinschauen, zum Beispiel die deutschen Automobilbauer oder die Luftfahrtindustrie, da sehen wir schon, dass da die Kurse nachgegeben haben. Wir sehen das auch auf den Rohstoffmärkten. Auch da sind Anzeichen da. Insgesamt ist natürlich die Verunsicherung groß durch den Coronavirus und wir müssen uns in den nächsten Tagen sicherlich noch wappnen, dass da Volatilität möglich ist, rauf und runter. Wir haben ja 44.000 Personen, die infiziert sind mittlerweile und es gibt Dunkelziffern. Immer wenn da sozusagen neue Neuigkeiten in die Märkte kommen, die vielleicht drastischer sind, als man es sich gedacht hat, wird das aus den Börsen Reaktionen hervorrufen.
Gerade hatten wir es mit dem Sturm Sabine zu tun, der sich als Einzelereignis wirtschaftlich wahrscheinlich nicht groß auswirkt, aber in der Gesamtheit haben wir durch Klimaveränderungen, mehr heftige Stürme und Starkregenereignisse und auch Brände ja doch einiges, was da vor uns liegt. Welche anderen Bedrohungen jetzt abseits von Viren sehen Sie auf die globale Wirtschaft zukommen?
Naja, da muss man natürlich nach Amerika schauen, ins Weiße Haus. Da sitzt ein US-Präsident, der sich wiederwählen lassen möchte und der in der Lage ist, mit Europa einen Handelskrieg anzuzetteln, wenn ihm das immer innenpolitisch in den Kram passt, ob er nun einen objektiven Grund dafür hat oder nicht. Das ist für die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft natürlich wichtig. Und ein zweites Risiko ist sicherlich, auch wenn man nach China sieht, dass das chinesische Regime unter diesem Coronavirus-Schock ins Wanken gerät und dass es nicht mehr so gut wie das in der Vergangenheit der Fall war, auf solche Schocks mit geldpolitischen oder fiskalpolitischen Stimuli-Programmen reagieren kann, weil die Umsetzung nicht mehr funktioniert. Das würde der Weltwirtschaft wichtiges Wachstum entziehen und das würde dann auch schnell bei uns in Deutschland spürbar werden. Etwa 10% unserer Importe kommen aus China, etwa 8% unserer Exporte gehen nach China. Jeder Prozentpunkt weniger Wachstum in China bedeutet bei uns immer gleich auch Ausfälle bei den großen Unternehmen, Beschäftigungsrisiken, Steuereinnahmen, die zurückgehen. Die Welt ist sehr verflochten und diese Verflochtenheit impliziert eine ganze Reihe von Risiken.
Das heißt, wir müssen dann doch uns damit auseinandersetzen, dass eine Rezession möglicher wird.
Wir sehen jetzt, dass das letzte Quartal 2019 doch nicht so gut gelaufen ist, wie man sich das erhofft hat. Die Dezemberdaten, die waren gar nicht gut. Die Industrieproduktion in Deutschland ist stark gesunken im Dezember. Und es ist durchaus möglich, dass das letzte Quartal 2019 und jetzt auch das neue Quartal unter dem Eindruck der Coronavirus-Krise negative Wachstumsraten ausweisen könnte. Und dann hätten wir das Kriterium erfüllt für eine sogenannte technische Rezession. Ich würde das nicht überbewerten, ob wir jetzt knapp über dem Nullwachstum sind oder knapp unter dem Nullwachstum. Das merkt man sozusagen kaum in den Portemonnaies der Bürger. Das macht keine großen Unterschiede. Aber für die Psychologie ist es natürlich schon so, wenn Deutschland in der Rezession steckt, dann fühlen sich viele verunsichert und fragen nochmal, schauen nochmal fragender in die Zukunft. Dieses Risiko ist mit dem Virus natürlich größer geworden.
Die Verwundbarkeit der Wirtschaft. Professor Gabriel Felbermeier mit Einschätzungen. Dankeschön. Auch der Sport ist betroffen. Die Formel 1 verschiebt wegen des Coronavirus den großen Preis von China. Das Rennen war für den 19. April in Shanghai geplant. Jetzt will man erstmal abwarten und wenn sich die Situation verbessert hat, dann einen Nachholtermin in diesem Jahr ansetzen. Über die Plagen Viehpest und Blattern, so wie sie in der Lutherbibel stehen, sind wir schon informiert. Wenden wir uns der 7. Plage zu, dem Hagel.
Da sprach der Herr zu Mose: Recke deine Hand aus gen Himmel, dass es hagelt über ganz Ägyptenland, über Menschen, über Vieh und über alles Gewächs auf dem Felde in Ägyptenland. Da streckte Mose seinen Stab gen Himmel, und der Herr ließ donnern und hageln, und Feuer schoss auf die Erde nieder. So ließ der Herr Hagel fallen über Ägyptenland, und Blitze zuckten dazwischen, und der Hagel war so schwer, wie er noch nie in ganz Ägyptenland gewesen war, seitdem die Leute dort wohnten. Und der Hagel erschlug in ganz Ägyptenland alles, was auf dem Felde war, Menschen und Vieh, und zerschlug alles Gewächs auf dem Felde und zerbrach alle Bäume auf dem Felde. Nur im Lande Goschen, wo die Israeliten waren, da hagelte es nicht. Da schickte der Pharao hin und ließ Mose und Aaron rufen und sprach zu ihnen: Bittet den Herrn, dass er ein Ende mache mit diesem Donnern und Hageln, so will ich euch ziehen lassen, dass ihr nicht länger hier bleiben müsst. Da ging nun Mose von dem Pharao zur Stadt hinaus und breitete seine Hände aus zum Herrn, und Donner und Hagel hörten auf, und der Regen troff nicht mehr auf die Erde. Als aber der Pharao sah, dass Regen, Donner und Hagel aufhörten, versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz, er und seine Großen.
Die 10 biblischen Plagen, auch Heuschrecken, werden in der Bibel als Plage benannt. Dazu später mehr. Es gibt 26.000 Arten von Heuschrecken auf der Welt. Eigentlich sind Heuschrecken Einzelgänger, aber es gibt auch Wanderheuschrecken, die sich unter bestimmten Umständen zu großen Schwärmen zusammenrotten. Die letzte große Heuschreckenplage in Mitteleuropa liegt Jahrhunderte zurück. 1749 wurden Bayern und Franken von Heuschrecken kahl gefressen. Afrikanische Staaten sind häufiger betroffen, aber solche Schwärme wie momentan in Kenia, Somalia, Äthiopien und Pakistan hat es auch dort noch nicht gegeben. Antje Dikans berichtet aus Kenia.
Sie schlagen auf Töpfe, pfeifen, schreien, klatschen in die Hände. Die Menschen in der Samburu-Region in Kenia versuchen mit allen Mitteln, die sie haben, Heuschrecken zu vertreiben. Ausrichten können sie gegen die Riesenschwärme kaum etwas. Ich habe nie zuvor in meinem Leben Heuschrecken gesehen, erzählt ein älterer Mann. Als sie kamen, sahen sie aus wie große Wolken. Die Vereinten Nationen sprechen von der schlimmsten Plage in Kenia seit 70 Jahren. Auch die Nachbarländer Äthiopien und Somalia sind betroffen. Abermillionen der Insekten fallen über Felder, Bäume und Sträucher her, sagt Stanley Kipkoech, Spezialist für Schädlingsbekämpfung im kenianischen Landwirtschaftsministerium. Die Bedingungen für die Heuschrecken sind gut. Die Windrichtung passte und weil es viel geregnet hat, finden sie Nahrung. Das ist der Klimawandel. Wir haben Regen in Gebieten, in denen es sonst trocken ist. Darum gibt es diese Plage in der gesamten Region. Blick über ein Tal, in dem sich ein Schwarm niedergelassen hat. Von Weitem sieht es aus, als würden die Bäume rosarot blühen. Von nahem sind es kahlgefressene Äste mit Heuschrecken, genauer gesagt Wüstenheuschrecken. Am Tag können die Insekten etwa 150 Kilometer zurücklegen. Wenn sie kein Grün mehr finden, ziehen sie weiter.
The pest is actually a very destructive pest.
Die Schädlinge sind äußerst zerstörerisch. Eine Heuschrecke frisst am Tag eine Menge, die ihrem Körpergewicht entspricht, also etwa 20 Gramm. Jeder Schwarm hat 30 bis 40 Millionen Insekten. Die Rechnung ist einfach. Da werden Tonnen an Nahrungsmitteln vernichtet, die eigentlich für Vieh und Menschen sein sollten. Mit Pestiziden, die aus der Luft versprüht werden, soll die Plage eingedämmt werden. Allerdings sind nicht mal 10 Maschinen im Einsatz, viel zu wenig, um etwas auszurichten. Darum wird auch am Boden gesprüht. Der Einsatzleiter in der Samburu-Region, Sammy Letole, klagt, dass die Helfer schlecht ausgestattet sind. Wir brauchen Schutzanzüge. Die Chemikalien sind nicht gut für die Menschen. Wir brauchen auch mehr Autos und Flugzeuge, wenn wir der Plage Herr werden wollen. Bisher tun wir, was wir können. Wo die großen Schwärme weitergezogen sind, bleiben ein paar tausend Insekten am Boden zurück und paaren sich. Ein Weibchen legt um die 150 Eier. Bei diesen optimalen Bedingungen können daraus viele neue Heuschrecken schlüpfen. Sammy Letole, der den Einsatz gegen die Plage in Samburu koordiniert, befürchtet für die nächsten Wochen das Schlimmste.
It will be beyond our capacity.
Das wird über unsere Kräfte hinausgehen. Die Heuschrecken werden von allen Seiten angreifen.
Because it will attack from every side.
Mit 10 Flugzeugen gegen Milliarden von Heuschrecken. Da ist klar, wer gewinnt. Die Nahrungsmittelversorgung von 13 Millionen Menschen sei gefährdet, schätzt die UN und hat die Weltgemeinschaft zur Hilfe aufgerufen. Die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft schätzt die Kosten für einen Plan zur Bekämpfung dieser Plage auf 76 Millionen Dollar. Bisher habe man aber nur 20 Millionen beisammen. Dr. Tobias Geiger beschäftigt sich mit den sozioökonomischen Folgen des Klimawandels, eine Stelle, die neu eingerichtet wurde beim Deutschen Wetterdienst in enger Zusammenarbeit mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Schwerpunkt sind die veränderten Klimabedingungen in Deutschland. Guten Abend, Herr Dr. Geiger.
Guten Abend.
Jeder kann es sehen, die Natur verändert sich. Unsere Wälder leiden zum Beispiel unter Trockenheitsstress. Dafür gibt es dann mehr Starkregenereignisse und Stürme, wie wir gerade erlebt haben mit Sabine. Was kommt dann noch auf uns zu mit dem Klimawandel?
Ja, Sie haben gerade schon ziemlich umfassend für Deutschland erwähnt. Natürlich wird sich das, was wir beobachten, auch noch verstärken. Die Klimaextreme werden nicht nur stärker, sondern auch häufiger. Zusätzlich können dann diese Dürren, Trockenheiten oder Extremniederschläge natürlich noch weitere Folgen auslösen, zum Beispiel wie Hochwasser, wenn es großflächige Extremniederschläge sind. Waldbrände ist zum Beispiel auch ein Thema, was wir in den letzten Jahren schon häufiger erlebt haben. Und sowas wird uns auch dann im Laufe unseres Jahrhunderts auch weiter begleiten.
Nehmen wir mal die Trockenheit der letzten beiden Sommer. Die hat unsere Wälder ja enorm gestresst. Viele Bäume sind da schon vertrocknet oder jetzt zum Beispiel beim Sturm umgeknickt, weil sie so geschwächt waren. Werden wir andere Wälder haben in Zukunft?
Das sicherlich. Also da gibt es, glaube ich, auch schon gewisse Bestrebungen. Ich habe mir kürzlich sagen lassen, dass zum Beispiel in Kommunen oder im städtischen Raum jetzt auch schon überlegt wird, welche Bäume man eigentlich anpflanzt, wenn ältere Bäume absterben. Und da sind dann sehr häufig doch Arten dabei, die eigentlich nicht bei uns heimisch sind. Da sind dann zum Beispiel irgendwelche amerikanischen oder asiatischen Arten, die stärker an Hitze oder Trockenheit angepasst sind. Die klassische Tanne-Fichte-Kultur wird, glaube ich, über die nächsten Jahrzehnte aus unseren Wäldern und dann Nutzwäldern weitestgehend verschwinden.
Wie ist das aktuell mit der Bodenfeuchte? Sind wir da jetzt wieder einigermaßen ausgeglichen?
Das kommt ein bisschen auf die Region an. Also wie Sie gerade sagten, Sturm Sabine hat da einiges an Niederschlag, vor allem im südlichen und westlichen Deutschland gebracht und die Bodenfeuchte weiter erhöht. Und so, dass wir in vielen Bereichen nicht mehr ganz am absoluten Minimum sind. Dennoch gibt es in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen auch noch einige Regionen, wo die Bodenfeuchte ziemlich niedrig ist, also auch noch Richtung Dürre geht.
Und der nächste Sommer kommt bestimmt. Wenn es wärmer wird in unseren Breiten, welche sozioökonomischen Folgen hat das?
Natürlich diese einfachen Folgen oder diese direkten Folgen, wie man sie auch nennt, die Folgen, die direkt durch das Ereignis entstehen. Also ein Hochwasser flutet eventuell eine Stadt und sorgt für Schäden. Ein Waldbrand zerstört Wälder, sorgt für Kosten im Katastrophenschutz. Mhm. Gleichzeitig gibt es natürlich auch indirekte Folgen, wenn irgendwas ausfällt, was dann andere Wirtschaftszweige zum Beispiel betrifft. Also ein Beispiel aus Deutschland ist das Niedrigwasser am Rhein 2018. Das hat ja für mehrere Wochen oder Monate die Schiffbarkeit extrem eingeschränkt. Und der Rhein ist einfach eine große Wasserstraße in Europa, wo viele Güter vor allem aus der Chemieindustrie transportiert werden. Und das hat deutschlandweit zu wirtschaftlichen Einbußen geführt und sicherlich auch durch die global vernetzte Wirtschaft globale Folgen gehabt.
Wie reagiert denn die Wirtschaft auf diese Bedrohungen? Wie sehr interessieren sich die Firmen für die Erkenntnisse ihrer Institute?
Immer mehr, würde ich sagen. Das Problem ist häufig, dass viele Firmen, auch die Versicherungen zum Beispiel, noch in recht kurzen Zeitspannen planen. Also die Rückversicherungsindustrie plant meistens für 5 Jahre. Und da spielt der Klimawandel dann natürlich nicht so eine übergeordnete Rolle. Aber immer mehr und mehr erkennt vor allem die Finanz- und Versicherungsindustrie, dass da doch ein Risiko haust durch den Klimawandel, das vielleicht auch in irgendeiner Weise beziffert werden muss und quantifiziert werden muss im Reporting. Also ein wichtiger Punkt, es gibt eine Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD nennt sich die. Da haben sich verschiedene Finanz- und Versicherungsunternehmen zusammengeschlossen, um in ihren Jahresberichten eine Methodik zu entwickeln, um diese Risiken überhaupt erstmal erfassen zu können. Denn man muss sich vorstellen, die großen Unternehmen haben natürlich auch eine Verpflichtung gegenüber den Aktionären. Wenn die sagen, ihr habt das eigentlich gewusst, dass der Klimawandel kommt, warum habt ihr jetzt noch in das Kohlekraftwerk investiert? Oder warum habt ihr in diese Infrastrukturprojekte investiert, die eigentlich durch Klimaextreme ein hohes Risiko hatten, zerstört zu werden? Und da gibt es natürlich einen gewissen Rechtfertigungsdruck. Und dadurch kommt das immer mehr in die Köpfe, auch in der Wirtschaft, da zu handeln und da ein Wissen zu generieren, um diese Risiken abzuschätzen.
Also da macht die Wirtschaft tatsächlich vielleicht auch Druck, um den Klimawandel besser in den Griff zu bekommen. Wie laufen denn überhaupt die Verbindungen zwischen der Forschung und den Entscheidungsträgern, auch den politischen?
Ein wichtiger Weg ist natürlich erstmal die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu publizieren, wissenschaftlich zu publizieren, in dem Sinne, sie wasserdicht zu machen, um sie zu etablieren und dann im nächsten Schritt versuchen, über Pressemitteilungen etc. diese Ergebnisse in die breite Öffentlichkeit zu kommunizieren und vielleicht dadurch Aufmerksamkeit zu erregen und ein Bewusstsein zu erregen. Aber gleichzeitig kommt natürlich auch die Politik auf die Institute zu und hat für spezielle Fragen natürlich, sucht sie spezielle Antworten. Mhm. Also zum Beispiel ist die Bundesregierung auf das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zugegangen, als es darum ging, abzuwägen, wie eine Carbon Tax, also eine CO2-Steuer, wie man die einführen sollte, was man beachten sollte, wie hoch die sein sollte, um die nötigen Anreize zu schaffen. Und jetzt beim Deutschen Wetterdienst ist es zum Beispiel auch so, der Deutsche Wetterdienst ist eine Behörde im Bundesverkehrsministerium und da sitzen natürlich auch viele andere Behörden, die mit dem Thema Verkehr und Infrastruktur zu tun haben. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt im Hinblick auf den Klimawandel. Wie sind unsere Verkehrsstrukturen resilient gegenüber dem Klimawandel? Was müsste man anpassen? Was müsste man machen bei der zukünftigen Planung? Und da hat das Bundesverkehrsministerium zum Beispiel ein Expertennetzwerk gegründet, wo wissenschaftliche Experten aus allen Behörden zusammenkommen und jetzt schon seit 3 Jahren und auch in den nächsten 5 Jahre mindestens diese Themen angehen, zusammentragen die wichtigen Erkenntnisse und dann auch Folgen oder Handlungsoptionen ableiten.
Also Wirtschaft und Politik haben die Bedrohung erkannt. Mit den richtigen Investitionen kann man die Wirtschaft ja auch ankurbeln und sichern. Wird der Klimaschutz zum entscheidenden Wirtschaftsfaktor der Zukunft?
Jein, also würde ich jetzt mal sagen, es gibt natürlich Verlierer und Gewinner, wie bei allen gesellschaftlichen und politischen Entscheidungen. Aber ich glaube, gesamtwirtschaftlich, deutschlandweit, aber auch global, wird es schon so sein, dass eine Investition in eine Vermeidung und von des Klimawandels und auch an die Anpassung des Klimawandels sich irgendwann auszahlt. Vielleicht nicht in den nächsten Jahren, aber in den nächsten Jahrzehnten sicherlich, wenn einfach höhere, größere Folgen auf uns zukommen und wir dadurch Kosten vermeiden können, die durch solche Schäden sonst auftreten würden.
Danke, Dr. Tobias Geiger vom Deutschen Wetterdienst. HR2 Kultur der Tag. Viren, Stürme, Heuschrecken, die Verwundbarkeit der Wirtschaft. Zu den 10 biblischen Plagen, die im 13. Jahrhundert vor Christus Ägypten heimsuchten, gehören neben Stechmücken, Stechfliegen und Fröschen auch, Sie wissen oder ahnen es, die Heuschrecken.
Da sprach der Herr zu Mose: Recke deine Hand über Ägyptenland, dass Heuschrecken auf Ägyptenland kommen und alles auffressen, was im Lande wächst, alles, was der Hagel übrig gelassen hat. Mose streckte seinen Stab über Ägyptenland, und der Herr trieb einen Ostwind ins Land, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und am Morgen führte der Ostwind die Heuschrecken herbei, und sie kamen über ganz Ägyptenland und ließen sich überall nieder in Ägypten. So viele, wie nie zuvor gewesen sind, noch hinfort sein werden. Denn sie bedeckten den Erdboden so dicht, dass er ganz dunkel wurde. Und sie fraßen alles, was im Lande wuchs, und alle Früchte auf den Bäumen, die der Hagel übrig gelassen hatte, und ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und auf dem Felde in ganz Ägyptenland.
Es gibt zahlreiche Institute, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen. Vom Deutschen Wetterdienst und dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung haben wir gehört. Alle wollen die Risiken erkennen und sich darauf vorbereiten. Beim Global Risk Report geht es in der Vergangenheit weniger um Erderwärmung, sondern mehr um Kriege, geopolitische Risiken und soziale Fragen. Das hat sich verändert, und zwar komplett. Die globale Risikolandschaft wird dominiert von Umwelt- und Klimafragen.
Die Risikobewertung wird im Report nicht nur anhand vieler Zahlen und Statistiken deutlich gemacht, sondern auch mit Hilfe von Bildern. Und in diesem Sinne muss man sagen, die Wolken hängen tief, der Ausblick ist düster. Der Report legt dar, wie viele Risiken der Klimawandel mit sich bringt und betont, dass nicht mehr viel Zeit zum Handeln bleibe. Hier gehe es um mehr als eine Kostenfrage, meint die Klimaexpertin des Weltwirtschaftsforums Emily Farnworth.
This is not just about kind of it becoming more and more expensive. This is about whether or not the planet is going to be suitable for humans to actually live on.
Hier geht es nicht nur darum, dass es immer teurer und teurer wird. Es geht darum, ob Menschen auf diesem Planeten leben können oder nicht. Der Planet brennt, so war schon die Pressemitteilung überschrieben, und Börge Brände, der Präsident des Weltwirtschaftsforums, verwies darauf, dass es nicht länger darum gehen könne, auf die Kosten für klima- und umweltfreundliches Handeln zu starren. Stattdessen müsse man auf die Kosten schauen, die entstünden, wenn nicht klima- und umweltfreundlich gehandelt werde. Der Klimawandel dürfte für viele Wirtschaftszweige Probleme verursachen. Womit die Versicherungsbranche heute schon zu kämpfen hat, machte Peter Giger von der Zürich Insurance Group deutlich.
Das Problem ist, wir arbeiten mit historischen Daten, und wenn wir jetzt sehen, dass die Wettermuster, die wir historisch beobachtet haben, eben keine Indikation für die Zukunft mehr sind, müssen wir uns fragen, wie wir diese Dinge preisen wollen. Wir müssen uns fragen, was für neue Gefahren auftauchen. Gibt es in der Zukunft Hurricanes im Mittelmeerraum zum Beispiel? Und ich glaube, das ist für uns als Industrie eine riesige Herausforderung, zu verstehen und zu antizipieren, wohin diese Trends gehen.
Was der Risikoreport 2020 ausweist, hat es so noch nie gegeben. Bei den 5 wahrscheinlichsten Langzeitrisiken stammen alle aus dem Bereich Klima, Natur und Umwelt. Bis 2010 tauchten Klima- und Umweltthemen in der Liste der 5 größten globalen Risiken überhaupt nicht auf. Damals standen im Wesentlichen wirtschaftliche, soziale und geopolitische Risiken im Vordergrund. Das hat sich gewandelt. Jetzt liegt das Risiko extremer Wetterereignisse auf Platz 1, gefolgt vom Risiko, dass die Politik zu wenig tut, um den Klimawandel abzumildern und sich der neuen Lage anzupassen. Außerdem geht es um Naturkatastrophen, den Verlust der Artenvielfalt und vom Menschen verursachte Umweltkatastrophen. Das Fazit: Die Auswirkungen des Klimawandels summieren sich zu einem Notstand des Planeten, der Todesfälle, soziale und geopolitische Spannungen und negative wirtschaftliche Folgen mit sich bringen wird. Allerdings gibt es auch, wie Klimaexpertin Emily Farnworth betont, große Chancen.
The opportunity for the growth of low carbon innovation is absolutely enormous.
Die Wachstumschancen für umweltfreundliche Innovationen sind wirklich enorm. Wir wissen, dass die Umstellung auf eine Infrastruktur mit geringem CO2-Ausstoß eine billionenschwere Chance ist.
Imke Köhler über den Global Risk Report 2020. Klima, Natur, Umwelt, das sind die drei, die zur größten Bedrohung für die Menschheit geworden sind, auch zur Bedrohung für unsere Wirtschaft. Und daran ist der Mensch ja selbst schuld. Aber es bringt nichts, nach den Schuldigen zu suchen. Was wir brauchen, sind Lösungen, Perspektiven. Utopien. Professor Christian Berg von der Uni Kiel beschäftigt sich vor allem mit Fragen der Nachhaltigkeit. Ist Nachhaltigkeit utopisch, wie wir Barrieren überwinden und zukunftsfähig handeln? So heißt das Buch, das im März auf den Markt kommt. Schönen guten Abend, Herr Professor Berg.
Schönen guten Abend, Frau Rink.
Wir haben uns heute Abend mit Viren, mit Stürmen und Heuschrecken beschäftigt. Sind diese Ereignisse, die uns da gerade heimsuchen in dieser Massierung, Anlass, die globalisierte Wirtschaft in Frage zu stellen?
Ja, ich denke schon, man sollte keine Krise ungenutzt lassen und sich durchaus die Frage stellen, ob wir eigentlich mit unserem gegenwärtigen Wirtschaftsmodell so weiter operieren können. Es ist ja so, ich glaube, in dem Beitrag eben stand ja auch dieses Bild, unser Haus steht in Flammen, was auch Greta Thunberg ja verwendet hat, wurde erwähnt. Und wenn man überlegt, was Ökonomie eigentlich heißt, nämlich eigentlich ist es eine Hauswirtschaftslehre, dann kann man sagen, die Ökonomie ist eigentlich dafür da, in dem Haus die Prozesse zu optimieren. Aber das Haus steht in Flammen und insofern muss man sich die ganz grundsätzliche Frage stellen, ob wir die Wirtschaft nicht anders aufstellen müssen.
Ja, wir müssen die Flammen erstmal löschen, ne? Bevor wir neue Prozesse in Gang bringen können.
Genau. Und bei der Frage, das Stichwort war ja vorhin schon angeklungen, wir sind immer mehr verflochten und das sehen wir ja bei der Corona-Epidemie, dass wir immer weiter verflochten sind, ob wir nicht die Wirtschaft entflechten müssen. Und ich denke, es gibt eine Reihe von Gründen dafür. Das eine ist das Stichwort Resilienz. Wir haben vorhin schon gehört, dass insbesondere die deutsche Industrie durch die Probleme in den Lieferketten beeinträchtigt ist. Wir haben immer mehr ausgelagert auf andere Länder, immer die Fertigungstiefe immer weiter verringert. Wir sehen das zum Beispiel bei den Fragen der Antibiotika. Manche Dinge produzieren wir überhaupt nicht mehr in Deutschland und sind enorm abhängig. Das ist ein strategisches Problem. Das Zweite ist, wir haben aber auch ständig ökologische und soziale Kosten externalisiert. Man kann sagen, wir sind eine Externalisierungsgesellschaft. Und das heißt, dass andere Menschen und andere Gegenden die Kosten für unseren Konsum tragen. Und wir sehen das im Bereich der ökologischen Fragen. Wir müssen darüber nachdenken, ob wir nicht sowas wie eine globale CO2-Steuer brauchen. Wir sehen es aber auch bei den sozialen Fragen. Bundesminister Müller und Heil, die sind ja im Moment an einem Lieferkettengesetz dran, um zu klären, dass wir endlich einheitliche Mindeststandards in unseren Lieferketten bekommen. Das heißt, auch hier gibt es einen Druck, dass wir die Externalisierung unserer ökosozialen Kosten sozusagen stoppen.
Ja, bleiben wir mal bei dem Beispiel der Antibiotika. Das letzte deutsche Werk, das die noch hergestellt hat, das war in Frankfurt-Höchst und 2017 war dort Schluss. Und der Firmenchef hat damals tatsächlich davor gewarnt, dass es zu Lieferengpässen kommen könnte, zum Beispiel durch Umweltprobleme, politische Entscheidungen oder den Ausfall von Transportmitteln. Genau das ist jetzt eingetreten. Aber wie kann man das wieder rückgängig machen? Dieses Auslagern geschieht ja auch, weil die Arbeit hier so teuer ist oder in anderen Ländern so günstig.
Ganz genau. Es ist aus meiner Sicht genau wie Sie sagen, bei uns ist die Arbeit viel zu teuer. Die Rohstoffe sind viel zu günstig. Ein persönliches Beispiel, als mein erster Flachbildschirm vor 10 Jahren kaputt ging, 2 Monate nach Ende der Garantiezeit, bin ich damit zu 2 Elektronikfachgeschäften gegangen und wollte fragen, ob eine Reparatur möglich ist. Und die haben mich natürlich ausgelacht, das war mir vorher klar. Was heißt das? Die Arbeit ist viel zu teuer, es lohnt sich nicht und die Rohstoffe sind viel zu billig. Das heißt, man kauft lieber einen neuen.
Aber wie kann man das ändern?
Ja, man müsste von politischer Seite zum Beispiel dazu beitragen, dass man die Arbeit günstiger und die Rohstoffe teurer macht. Das hat idealerweise natürlich global zu geschehen, um keine Wettbewerbsverzerrung zu bekommen. Aber man kann durchaus zum Beispiel in Europa damit anfangen. Man könnte Reibungsparameter in das System einführen. Zum Beispiel die Finanztransaktionssteuer ist so ein Reibungsparameter, der dazu führt, dass die Transaktionen etwas gedämpft werden. Mhm. Es gibt in der Natur nirgends ein völlig ungedämpftes exponentielles Wachstum und so etwas müsste man sozusagen künstlich einführen. Oder die CO2-Steuer, die eben schon erwähnt wurde, wäre auch so ein Instrument, um zu sagen, wir schaffen einen Anreiz, dass man eben mit weniger fossilen Rohstoffen auskommt und das System insgesamt damit auch resilienter macht.
Und machen auch klar, dass es eben oft zu günstig ist, dass wir eigentlich noch einen Preis drauf zahlen, wenn wir weiter so machen, wie wir es bisher tun. Was verstehen Sie eigentlich unter nachhaltigem Wirtschaften? Nachhaltigkeit, also wir wissen oft, was nicht nachhaltig ist, aber was ist denn nachhaltig?
Ja, ich glaube, wir wissen tatsächlich kaum, was wirklich nachhaltig ist. Denn wie wollen wir beurteilen, was in 100, in 200 oder in 1000 Jahren sich als richtig erweist? Deswegen sage ich, wir wissen viel genauer, was nicht nachhaltig ist. Und es wäre schon sehr viel gewonnen, wenn wir das, was nicht nachhaltig ist, vermeiden. Deswegen analysiere ich in dem vorhin erwähnten Buch, analysiere ich die Barrieren. Was sind eigentlich die Barrieren, die wir da adressieren müssen?
Welche haben Sie identifiziert?
Ja, ich habe zum Beispiel die Kosten, ja, die ökologischen und sozialen Kosten, die wir ständig externalisieren. Wir wissen, wie man das macht. Das wäre zum Beispiel durch einen CO2-Preis. Das muss internalisiert werden. Und das wäre dann eine solche Möglichkeit. Aber der Grundgedanke in dem Buch ist, dass wir nicht nur monothematisch, monokausal rangehen, sondern wir müssen an vielen Stellen gleichzeitig ansetzen. Wir müssen die juristischen Rahmenbedingungen anschauen. Wir müssen natürlich auch mit uns allen arbeiten, mit der Psychologie arbeiten. Was kann jede und jeder tun? Letztlich müssen wir natürlich ins Handeln kommen. Und deswegen leite ich im zweiten Teil Prinzipien für nachhaltiges Handeln ab, wo ich sage, jede und jeder von uns hat Möglichkeiten, in einem eigenen Bereich bestimmte Dinge umzusetzen. Zum Beispiel im Bereich Konsum ist das so. Viele machen das schon, lokal einkaufen. Mhm. Lokal einkaufen ist gut, aber es ist leider nicht immer richtig. Wenn man das verbindet mit lokal und saisonal, dann ist man schon wesentlich besser. Wenn man dann auch noch pflanzenbasiert und vegetarisch oder vegan ergänzt, dann ist man schon sehr, sehr gut.
Ja, was wir ja nicht brauchen können, ist zu verzweifeln oder zu resignieren. Wir brauchen den positiven Blick nach vorne, damit sich was bewegt. Da müssten wir dann weniger über Risiken reden, sondern mehr über Chancen, über Utopien. Das wird aber so selten gemacht, oder nehmen Sie das anders wahr?
Ja, ich gebe Ihnen recht, es wird viel zu selten gemacht, aber ich frage Sie mal, wenn Sie eine Schwarz-Weiß-Fotografie sehen, dann werden Sie vermutlich der Fotografin nicht vorwerfen, dass sie kein Farbbild gemacht hat, sondern Sie werden sich fragen, was will sie damit sagen? Ja, Reduktion ist ein Mittel der Konzentration, der Fokussierung. Und nur wenn wir das schaffen, zu sagen, ich reduziere, wir haben in allen großen Traditionen kennen wir Fasten. Ja. Fasten tue ich doch nicht, weil Essen so furchtbar ist, sondern weil ich mich für einen bestimmten Zeitraum um einer höheren Sache willen beschränke. Und das müssen wir lernen zu feiern. Und dann ist sozusagen, kommen wir von dieser elenden Verzichtsthematik weg und lernen, dass wir Genügsamkeit auch feiern können.
Professor Christian Berg von der Uni Kiel, Dankeschön. Viren, Stürme, Heuschrecken, die Verwundbarkeit der Wirtschaft. So haben wir getitelt und kommen nach der Beschäftigung mit all den Plagen vielleicht zu dem Schluss, dass in ihnen auch eine Chance steckt. Eine Chance umzusteuern, den Planeten für die Menschheit bewohnbar zu erhalten, wie es im Global Risk Report heißt. Sie finden unsere Sendung in der ARD Audio App oder auf hr2.de und können sich den Podcast jederzeit herunterladen. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.